Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 25. Juni 2012 zum Thema Der veröffentlichte Raum. Zu Gast ist Stefan Dösinger, Gestalter, Autor, Vortragender und Herausgeber zu Architektur und Design. Gastgeberin ist Dominika Mendl.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kepler Salon. Sie nutzen den spielfreien Tag der EM oder interessieren sich von Haus aus nicht für Fußball? Beiden sind wir recht herzlich willkommen. So, ich habe hier dankenswerterweise einen Ablaufplan, an dem ich mich grob halten werde. Gäste begrüßen, erledigt. Gastronomie Keitzel auf das Stichwort tritt der Herr Gastronom auf. Er versorgt Sie mit Trinkbaren. Bitte bestellen Sie reichlich, auch wenn es nicht so heiß ist, reichlich trinken ist wichtig. Der Kepler Salon existiert unter anderem dank seiner Freunde. Sie können ein Freund oder eine Freundin werden. Das Gästebuch liegt hinten auf. Sie können sich dort eintragen, in den Newsletter eintragen, das neue Programm mitnehmen. Es ist recht druckfrisch, glaube ich, für dieses Quartal. Die Audioaufnahmen, es ist wirklich super, wenn man das so ablesen kann. Sie wissen, es wird aufgenommen, die heutige Veranstaltung. Sollten Sie etwas beitragen wollen, worum ich Sie intensiv ersuche, Sie wissen das, warten Sie, bis das Mikrofon kommt, sprechen Sie hinein, es wird für die Ewigkeit festgehalten, Ihr Beitrag wird in Information umgewandelt. Meine Person ist noch vorzustellen, mein Name ist Dominika Mendl, ich bin Schriftstellerin und ein bisschen noch Journalistin und ich sage das immer sehr gern, Präsidentin der Linzer Lesebühne. Man ist gern irgendwo Präsidentin und ich bin es gern in diesem unwichtigen Lebensabschnitt. Mein Gast, Stefan Dösinger, Dösinger. Ja, ich war jetzt da so auf die Düse durch diese Energie, die in ihm zu stecken scheint. Beziehungsweise steckt im Namen auch schon der Designer. Das ist eigentlich schon Omen, ist ja. Omen. Er möchte gerne nur ganz kurz vorgestellt werden, weil es um die Sache geht und nicht um ihn. Ich werde es trotzdem ganz kurz eindampfen. Lebt und arbeitet in München und hat, Sie haben seit einem Jahr auch ein Unternehmen in Linz, wenn ich recht informiert bin. Und Sie gestalten allerlei, im Grunde wirklich fast alles. Den öffentlichen Raum, kann man das so sagen?
Ich weiß nicht. Den öffentlichen Raum zu gestalten ist schwierig. Es geht ja gerade in dem Buch, in dem aktuellen, um die Frage, was ist der öffentliche Raum im Zeitalter seiner Digitalisierung? Und da ist es ja so, dass wir alle dran mitwirken in irgendeiner Form oder zumindest glauben, dass wir dran mitwirken können. Und das ist aber auch die Fragestellung dann danach, ob das so ist.
Ja, dann steigen wir in die Fragestellung ein. Also es geht um, das ist auch der Titel des zuletzt erschienenen Buches, der veröffentlichte Raum, der öffentliche Raum im Zeitalter seiner Digitalisierung. Ist das eine Anspielung an Benjamin?
Ja. Ja.
Also es wird doch etwas philosophisch, bereiten Sie sich vor, auf tieferschürfende Gedankengänge. Der öffentliche Raum ist ja im Gegensatz zur Natur ein konstruierter. Dieser gemeinsam konstruierte Raum wird zusehends digitalisiert. Was heißt das? Darauf sei die Kultur, die Kunstgeschichte, Architektur oder die Bildtheorie noch nicht ganz in der Tiefe eingegangen, was das jetzt wirklich bedeutet. Und wir werden uns heute damit auseinandersetzen, wie der natürliche Raum oder der öffentliche Raum vom virtuellen jetzt überdeckt wird. Zum Beispiel, was macht Google Street View mit dem öffentlichen Raum, nur so als ein Gedanke.
Genau, also vielleicht ein paar Worte zuvor zu dem Ansatz. Es geht wirklich, also das vorliegende Buch behandelt wirklich eine Theorie zum öffentlichen Raum im Zeitalter seiner Digitalisierung. Also es gibt natürlich diese Theorien von Habermas, wo es im Kern darauf hinausläuft, dass der öffentliche Raum so eine Art normative Kraft ist. Wir reden jetzt noch nicht von Architektur und wir reden jetzt noch nicht von Medien an sich, von Zeitungen, Fernsehen und dergleichen mehr, die diese normative Kraft bilden. Die Frage, die sich grundsätzlich stellt, ist das, was ist diese Digitalisierung? Und sie wirft ja zahlreiche Fragen auf. Ich werde nur mal einmal ganz kurz so ein paar Fragestellungen sozusagen hier vorlesen daraus. Dann wissen alle, wo die Probleme ungefähr liegen. Das weiß eh jeder eigentlich. Was die einen als Kommunikationsfreiheit definieren, wird von den anderen als Kommunikationszwang empfunden. Was die einen als Demokratisierung des Wissens definieren, wird von den anderen als Nivellierung des Wissens und die Auslöschung der Unterschiede kritisiert. Was von den einen als Sicherheit verkauft wird, wird von den anderen als Unterdrückung und ernste Bedrohung der Demokratie gehalten. Was die einen als Convenience empfinden, erfahren die anderen als Bevormundung. Was die einen als Erweiterung des Realen wahrnehmen, erfahren andere als Verlust physischer Sinnlichkeit. Was die einen als Religionsfreiheit bezeichnen, geißeln andere als Diktatur des Relativismus. Was die einen als Erweiterung des öffentlichen Raumes sehen, bedeutet für andere die Agonie des veröffentlichten Raumes. Das ist so mal kurz die Fragestellung, die sich aufwirft. Und es gibt so ein paar grundsätzliche Missverständnisse, die in diesem Buch versucht werden, grundsätzlich aufzulösen. Zum Beispiel dieses Missverständnis, dass wir glauben, dass die Digitalisierung so etwas sei, was so nachträglich auf unser bisher existierendes Leben draufgestülpt wurde und wir jetzt alle ganz fröhlich mit einem iPhone in der Tasche das so als weiteres Medium betrachten oder die Digitalisierung als eine Erweiterung des Films oder des Fernsehens und so weiter begreifen. Tatsächlich ist es aber so, dass man es wahrscheinlich anders sehen muss, einfach in der Natur dieses Nicht-Mediums, ich sage jetzt bewusst Nicht-Mediums, weil es nicht ein Medium ist, das uns eine Nachricht mitteilen will, wie im Sinne Marshall McLuhans, ja, wo man dann auch sagen kann, the medium is the message, um das geht's nicht mehr. Und so schlicht und einfach deshalb, weil uns die Digitalisierung einerseits zu Datenlieferanten und zweitens zu Datenempfängern macht. Und das ist nicht ein gradueller Unterschied, sondern ein substanzieller Unterschied. Es ist ein bisschen so, wie Heidegger 1956 in seinem Buch über die Technik geschrieben hat, anders als die Brücke, die über den Fluss gebaut wird, die sozusagen die zwei Seiten miteinander verbindet, ist das Kraftwerk was komplett anderes. Das Kraftwerk ist nicht in den Fluss hineingebaut, sondern der Fluss ist ins Kraftwerk hineingebaut, seinem Wesen nach als Datenlieferant, oder nicht Datenlieferant, als Energielieferant und als Ressource. Mit anderen Worten, die Technik unterwirft alles und macht es zur Ressource, um es nützlich zu machen, um es nutzbar zu machen. Das ist das Wesen der Technik. Er spricht dann von dem technischen Gestell und so weiter. Und das ist eine ganz lange Geschichte. Und ich denke, dass das sozusagen mal der Start ist, um über dieses Thema überhaupt zu sprechen, muss sich klar sein, dass wir selbst die Ressource des digitalen Gestells sind. Und dann kann man sich die Frage stellen, was ist eigentlich öffentlicher Raum dann noch? Was bedeutet das? Wie entsteht öffentlicher Raum und wie entstehen die normativen Kräfte? Die Behauptung ist die, dass das technische Gestell die eigentliche normative Kraft ist. Und wir sind die Ressource dessen. Welche auch immer gearteten Ausformungen das dann in der physischen Wirklichkeit hat, in Form von Architektur oder Kunst, dann die Urheberrechtsdebatte, die jetzt damit reinspielt, andere Fragen, aber genau da wird es natürlich dann brenzlig. Ja, also, ja.
Das Mikro kommt ja. Danke.
Wir kennen uns jahrelang, 25 Jahre, glaube ich, wir haben gemeinsam studiert. Meine Frage ist, wie gehst du jetzt mit Material um? Wir kennen uns aus Linz, wir kennen uns aus London, aus Paris. Was machst du mit Material? Weil ich kann mit dieser eigenartigen Immaterialität nicht umgehen. Mhm. Immer noch nicht. Weil ich eine Restauratorin bin. Weißt du?
Ich verstehe, was du meinst. Ich kann es auch nicht. deshalb setze ich mich ja damit auseinander, weil es ist tatsächlich sozusagen die einfach eine Schlüsselfrage, finde ich, jetzt in der Zeit, in der wir leben, wo das einfach alles so ein Feldversuch ist. Ja? Google, Facebook und so weiter, das ist ein Live-Feldversuch wo Fakten geschaffen werden, wo wir überhaupt nicht denken. Also lustigerweise, meistens werde ich eingeladen von Juristen, Verfassungsrechtlern, Datenschützern und Soziologen. Kaum irgendwie aus der Kultur oder aus der Architektur. Nur als kleine Seiteninformation. Wir setzen hier ein Regelwerk auf, das absolut von immateriellen Dingen geprägt wird. Aber vielleicht jetzt mal sozusagen auf deine Frage mit Materialität ausgehen. Das ist nämlich ein sehr schönes, sehr schöner Ansatz. Das Buch basiert eigentlich auf der Idee, die ein Schriftsteller Ende des 19. Jahrhunderts formuliert hat, nämlich Henri Bergson, den du ja kennst über Pascal, Literaturnobelpreisträger, in Wahrheit war er Psychologe, und der hat das Konzept der Dauer beschrieben. Das Konzept der Dauer, das wäre tatsächlich sozusagen, da würden wir jetzt in die Tiefen einsteigen, wo ich einfach nur sagen kann, bitte einfach nur das Buch lesen, weil das ist, da geht's nicht. Aber, um vielleicht auf dieses Thema der Materialität einzugehen, weil ich mich auch immer gefragt habe, welche Rolle spielen denn eigentlich diese digitalen Bilder in unserem physischen Sein? Das ist physisch und ein Bild davon nicht, und was ist ein Bild? Für Bergson ist jede Materie einfach ein Bild. Und gleichzeitig beschreibt er ein Bild als etwas, was mehr ist, was der Idealist eine Vorstellung nennt, und weniger als was der Materialist ein Ding nennt. Es ist irgendwo eine Existenz dazwischen. Und das ist wiederum ein sehr schöner Ansatz, um überhaupt einsteigen zu können in dieses Thema, welche Rolle spielt die Digitalisierung in unserer quasi physischen Welt oder in unserem natürlichen Raum. Das zunächst mal auf einer Ebene passiert. Es geht dann eigentlich nur noch darum, was nehmen wir wahr und welche Erinnerung löst diese Wahrnehmung aus. Das ist nämlich das Einzige, wofür die Wahrnehmung gut ist. Und sobald man das mal einigermaßen akzeptiert, führt das dann dazu, also Bergson schreibt dann zum Beispiel, dass der Raum nicht etwas ist, was vorher schon da ist, sondern es ist etwas, was immer neu entsteht, was im Werden ist. Wir haben das 100-mal gemacht, oder jeder kennt das, wenn wir durch eine Straße gehen, die wir gut kennen. Manchmal rennt man völlig blind durch, manchmal erinnert man sich an andere Dinge. Diese Straße ist nie dasselbe. Sie erscheint in einem anderen Licht, man hat ein anderes Gefühl dabei und so weiter. Das ist genau dieses Filmische, hat er dann diese Theorie des Bewegungsbildes entwickelt und später Deleuze dann noch einmal hat zwei Bücher über das Kino geschrieben, als Kommentar zu Bergson verstanden, wohlgemerkt. Ja, die hießen dann das Zeitbild. Im Kern geht es immer nur um Wahrnehmung und Erinnerung, diesen Stromkreis sozusagen zwischen diesen beiden Polen, wenn man so will. Und dazwischen sind dann sozusagen, dekliniert sich dann das Ganze mit den Affekten, mit den Gefühlen und dergleichen mehr und mit dem, welche Rolle der Körper da drin spielt, nämlich als ein Instrument der Handlung, als ein Instrument der Tätigkeit. Und noch einmal auf deine Frage, welche Rolle spielt das, die Materie, diesem Bild? Und wenn wir sie anfassen, ist sie eine Empfindung. Das ist der Unterschied. Wenn ich sehe, ist es ein Bild. Ich stelle mir vor, das ist kalt. Wenn ich ein Feuer vor mir habe, sehe ich, okay, das könnte gefährlich sein oder das könnte mir nützen, um mich zu wärmen. Das ist das, was man sozusagen in dem Stromkreis zwischen Wahrnehmung und Erinnerung tatsächlich passiert.
Eine ganz einfache Fragestellung, die sich mir jetzt aufdrängt, also ich breche das jetzt wirklich wahrscheinlich auf viele Ebenen noch herunter, aber ich weiß jetzt nicht, werde ich allmählich alt oder wird es mir zu schnell? Ich bin ja im Fluss dieser ganzen, was man als neue Medien beschreibt, jetzt wirklich mal ganz einfach, also wie viel Zeit ich auf Facebook verbringe, durchaus auch beruflich, oder ich rede es mir ein beruflich, aber die Öffentlichkeit wird mehr, diese Selbstdarstellung nämlich auch. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, über das wir reden müssen, dieses, wie viel stärker wir unsere Selbstbilder präsentieren oder auch präsentieren müssen. Und ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich innerhalb der letzten wenigen Jahre so viel schneller geworden, subjektiv oder auch wirklich objektiv?
Also, Sennett hat sich ja damit sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem The Fall of the Public Man, ja, der öffentliche Mensch oder der veröffentlichte Mensch. Und sein Fazit ist eigentlich das, dass er feststellt, dass je mehr man sozusagen eigentlich im Physischen nicht operieren kann, aus welchen Gründen auch immer, sozialen Limitationen, beruflich, wird man sich in dem Raum sozusagen, wo man virtuell ist und jemand vielleicht nicht kennt, aber wo man da Zuspruch kriegt, wird man sich umso mehr äußern. Deshalb ist das Seltsame, wieso sich jeder auf Facebook komplett im Prinzip offenbart und auszieht. Ich meine, im Prinzip geht es ja auch genau darum, dass diese Firmen ja nicht davon leben, dass sie, also Facebook, dass sie irgendwie einen Dienst anbieten aus Altruismus heraus, sondern natürlich um Daten zu sammeln, um uns sozusagen als einerseits als Datenlieferanten, aber andererseits als Datenempfänger, nämlich halt dann spezifisch zugespitzte Datenempfänger sozusagen zu optimieren. Wirft im Übrigen genau auch dann diese Frage für die Urheberrechtsdebatte auf, die ja immer wieder geführt wird und von den Autoren in der irrigen Annahme geführt wird, so quasi, sie müssten ihre Rechte schützen. Ja, und es geht halt einfach nicht mehr. Das Spiel ist sozusagen aus, weil den Anbietern, Facebook, Google oder sonst wie, das Anbietern, dem technischen Gestell, nennen wir es wieder im heideggerischen Sinne, ist es völlig egal, was der sogenannte Content eigentlich ist und wer den liefert. Der liefert sich eh von allein. Also, wenn man jetzt ein Facebook-Profil online stellt, dann liefert man 100.000 Daten, IP-Adresse, man kann geolokalisiert werden, man kann sozusagen die Spuren genau tracken, wo man was bezahlt hat, warum man was eingekauft hat und so weiter und so weiter. Also man wird tatsächlich komplett gläsern. Und mit anderen Worten, man ist eigentlich selber ein Urheber. Jeder, der sozusagen Daten anguckt, das ist das Erstaunliche, jeder, der sich was anschaut, quasi was konsumiert, wird selbst zu einem Urheber. Schlicht und einfach, weil irgendjemand sein digitales Tagebuch führt, mit oder ohne Zustimmung. Und das verändert sozusagen die gesamte Situation. Eigentlich ist es so, dass man es umdrehen muss. Man muss eigentlich dafür bezahlt werden, dass man sich bestimmte Sachen anschauen muss. Das wäre die richtige Herangehensweise, beziehungsweise so eine Art GEMA für jeden Privatmann.
Also Aufmerksamkeit ist einer der wertvollsten Ressourcen?
Ja, absolut. Mhm. Das ist der Grund, wieso Facebook mit 100 Milliarden Euro bewertet wurde. Ich mache es eh nicht. Ja, gute Frage.
Ich meine, warum hat sie Mitglieder? Jeder von euch. Also ich kann es zum Beispiel ganz konkret mit Bewerbung diverser Produkte beantworten. Ich möchte, dass das Publikum zur Lesebühne kommt, aber ich verstehe es. Also es ist ein Fluch.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es abstoßend. Wirklich. Also ich würde mich weigern, da Mitglied zu sein. Und ich möchte da nicht schnüffeln nach anderen Menschen. Ich finde es einfach abstoßend. In meinem Arbeitsbereich.
Ja, ich meine, das ist alles schön und gut, wenn man sozusagen eine persönliche Haltung dazu hat. Aber im Prinzip ist es leider, ich meine, teile das völlig, aber es ist leider völlig irrelevant, weil es einfach sozusagen das technische Gestell eine normative Kraft tatsächlich sozusagen entwickelt. Und man hat es sehr schön auch gesehen bei dieser ganzen Google Street View Diskussion. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, Ende Oktober 2010 lief die Frist aus, wo in Deutschland sozusagen wo man Einspruch erheben konnte, wo man sozusagen, das war so eine Vorlaufzeit von 2-3 Monaten, wo man sozusagen so eine Opt-out-Möglichkeit hatte, dass man sagt, nee, ich will nicht, dass meine Wohnung oder mein Haus irgendwie in Google Street View auftaucht. Das ist eine sehr kurze Zeit. Und es war immerhin so, dass 3% aller Deutschen sich dagegen ausgesprochen haben. Dann wurden die halt irgendwie verschleiert oder irgendwie gepixelt und so weiter. Logischerweise gab es dann irgend so eine schlaue Künstlergruppe, die dann daherkam und sagte, hey, wir lassen uns doch die fotografieren, die Häuser, die sich sozusagen abgemeldet haben. Das ist zutiefst politisch, wenn man das ernst nimmt. Ja, die Minderheit wird ans Licht gezogen und sozusagen abgestempelt. Das können sie durch das alleinige Herzeigen bereits diskriminiert. Aber das ist noch einmal eine andere Frage. Die entscheidende Frage ist die, was wäre denn passiert, wenn sozusagen das nicht ein Opt-out, sondern ein Opt-in-Verfahren gewesen wäre? Wenn sozusagen jene Leute, die unbedingt da drin sein wollen, sich einen zweiseitigen Bogen ausfüllen müssen, gemusst hätten mit ihren originalen Daten, also mit ihren validen Daten, wären dann im Umkehrschluss 97% dafür gewesen? Wohl kaum. Ja. Und das ist sozusagen vom prinzipiellen Rechtsverständnis, um das es da geht, das ist natürlich auch schon sehr, sehr problematisch, das gesamte Feld. Das zeigt aber, wie sehr wir einerseits in Europa nicht wirklich kapieren, was da eigentlich los ist, also eigentlich von politischer Seite her, übrigens auch SWIFT-Abkommen. Ich habe mich da lange immer mit dem Peter Schaar, dem Bundesdatenschutzbeauftragten, unterhalten. Das ist eigentlich ein einziger Skandal gewesen, ja, wo die Zahlungsdaten, die SWIFT-Daten von allen Zahlungsverkehr von Europa sozusagen an Amerika geliefert wurden, damit die Regierung in Deutschland von Amerika ausgewertete Daten zurückkriegt. Quasi wertlos. Es wurde nach einem Jahr gekippt, aber es lief ein Jahr lang. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also ich glaube, dass es da wirklich ein komplettes Missverständnis gibt, was das eigentlich ist. Wir sehen das als ein erweitertes, die Digitalisierung als ein erweitertes Medium, wie Fernsehen, halt ein bisschen praktischer und ein bisschen cooler, aber das ist leider ein Fehler.
Ich sehe das ein bisschen als quantitatives Problem. Bilder gab es immer schon, Medien gab es auch schon lange Zeit, nur kostete halt eine bestimmte Menge Speicherinhalt relativ viel Geld. Mhm. Durch die Digitalisierung, durch die Entwicklung der modernen magnetischen Festplatten, der Flash-Speicher und so weiter, ist einfach die Speicherfähigkeit um Größenordnungen billiger geworden. Und dadurch ist es möglich geworden, scheinbar unwichtige Dinge, unter Anführungszeichen, zu digitalisieren und weil auch das Internet explodiert ist, in den Raum zu stellen. Ich sehe ein grundsätzliches Problem darin, wenn ich in irgendeine Straße gehe, in Österreich, Deutschland oder wo auch immer, und mir die Häuser in natura ansehe, dann kann mich ja auch kein Mensch daran hindern. Wenn ich sie mir im Internet ansehe, bei Google Street View, dann gibt es plötzlich Widerstände dagegen. Mhm. Da habe ich ein gewisses Problem, wo da der Unterschied sein soll.
Okay, das kann ich Ihnen gerne erklären. Es gab mal in den 80er Jahren ein Gerichtsverfahren, Hundertwasser gegen irgendeinen Fotografen. Da ging es darum, dass der irgendwie auf dem Balkon gekraxelt ist und irgendwie das Hundertwasserhaus fotografiert hat und dann eine Postkarte gemacht hat und die verkauft hat. Hundertwasser hat geklagt und so quasi, weil es geht nicht, sein Haus, seine Urheberrechte drauf und so weiter. Wie, ja. Und was genau dieselbe Aussage, so quasi es gilt, das ist die Panoramafreiheit. Wir dürfen vom öffentlichen Raum so viele Bilder machen, wie wir wollen. Überhaupt kein Problem. Das ist alles rechtlich abgedeckt. Was nicht erlaubt ist, ist übrigens ein technisches Hilfsmittel dazu zu verwenden. Also eine Leiter oder von dem Balkon aus oder irgendwo so, ist eigentlich nicht mehr gültig.
Ja, aber dann ist ja der Fotograf, also der Fotoapparat selbst ist technische Hilfsmittel.
Nein,
ist das so spitzfindig?
Nein, das ist so spitzfindig, ja genau. Okay. Weil es geht sozusagen um ein konstruiertes Bild, oder es geht um eines, was jeder normale Bürger, jeder Mitbürger sozusagen machen, normal sieht, sozusagen das davon machen. Das ist aber nur eine Seite von der ganzen Geschichte. Wir können darüber lachen, ob das spitzfindig ist oder nicht. Der Unterschied zu einem interaktiven Bild und der Postkarte ist gewaltiger. Nämlich genau das, dass sozusagen dieses Bild, das ich mache und eine Postkarte verschicke, sozusagen eine sehr private Angelegenheit ist, auch wenn das veröffentlicht wird und verkauft wird sozusagen. Aber es ist sozusagen an einen Nutzer orientiert oder gezielt. Das ist genau diese Marshall-McLuhan-Geschichte. Einer soll diesen Inhalt kriegen und diese Message. Und dann soll er sich sozusagen was vorstellen und irgendwas daraus ableiten. Ich weiß jetzt nicht was, ja. Hängt vom Gebäude ab wahrscheinlich. Der Unterschied zum interaktiven Bild ist, dass das Teil von einer Maschine ist. Es geht um Mensch-Maschine-Verhältnis. Und da ist es so, dass sozusagen sich virtuelle Prozesse, nämlich elektronische Daten, denen Kittler ja durchaus eine sprachliche Qualität zuteil werden lässt, sich aktualisieren in Form von Bildern oder uns zeigen. Und diese Bilder haben eine Funktion. Sie rufen uns auf, tätig zu werden, zu kaufen, irgendwo drauf zu drücken, irgendwas. Aber es geht nicht darum, dass wir dieses Bild reflektieren. Also im Sinne von, mir jetzt Gedanken darüber zu machen. Es geht nicht, oder wie der Kunsthistoriker sagen würde, die Arbeit am Bild, sondern es geht um was ganz viel Profaneres. Es geht um eine Arbeit mit Bildern. Wir benutzen diese Bilder, um mit diesen Bildern irgendwelche Tätigkeiten zu aktuelle Tätigkeiten zu virtualisieren. Sei es, dass wir irgendwo einen Börsenkurs verändern wollen oder eine Rakete, ob sie jetzt virtuell ist oder tatsächlich eine physische Konsequenz hat, das darüber zu aktualisieren, indem wir eine Tätigkeit machen. Das ist der Unterschied. Und das ist dasselbe im Übrigen auch bei Google Street View und bei Google Maps. Es geht ja nicht darum, dass wir so ein altruistisches irgendwie uns zeigen, wo alles ist. Das ist schon klar, das ist auch super. Es geht in erster Linie darum, dass das iPhone, das viele haben, so eine Art elektronische Fußfessel ist. Weil sie zeigt nämlich jederzeit, wo wir sind und warum wir dort sind. Warum lässt sich nämlich auch zuordnen. Aus der letzten Kreditkartenabrechnung und so weiter, aus den verschiedensten Sachen, die man sozusagen die moderne Unternehmen jetzt, die sich Data Scraper nennen, halt zusammenfügen. Und das ist der eigentliche Unterschied.
Ist das nicht sozusagen ein Seiteneffekt des iPhones oder des Handys? Der ursprüngliche Zweck des Handys bestand ja darin, die Kommunikation zu erleichtern. Und dann haben natürlich findige Köpfe den Seiteneffekt gefunden, daraus wieder eine Geschäftsgrundlage entwickelt und jetzt ist jeder Mensch transparent. Das ist aber auch eine Frage der Konvention. Wenn man das unterbinden würde, dass diese Daten aufgezeichnet werden, das ist eine Frage an den Gesetzgeber, dann wäre dieser Seiteneffekt im Prinzip zu killen.
Ja, aber das geht nicht. Das ist das Problem. Bei den ganzen Datenschützern sind ja zahnlose Tiger leider.
Also, ja, Sie sagen, es geht nicht, aber es ist eine Frage der Gesetzgebung.
Ja, das Problem ist, es gibt nicht zu wenige Gesetze, sondern zu viele und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist das Eigenartige. Wir hätten durchaus in Europa ein Gesetz, das YouPorn beispielsweise verbieten würde, weil mein 11-jähriger Sohn das absolut easy anschauen kann. Überhaupt kein Problem. Eigentlich Jugendschutz gibt es schon seit Ewigkeiten sozusagen. Also es gibt für viele dieser Dinge bereits Regelungen. Ja, ich muss auch der eine Jurastudent, dessen Namen ich immer wieder vergesse, Markus Schrems, glaube ich,
Markus,
heißt, der jetzt Facebook verklagt hat mit seinen 8 Kollegen zusammen. Die berufen sich einfach nur auf bestehendes europäisches Recht. Das geht, aber in Wahrheit ist die Strategie eben anders. Man sieht das immer in diesem Google Opt-in, Opt-out-Verfahren. Wir lassen uns halt drauf ein. Wie gesagt, das ist ein Feldversuch, der halt offensichtlich passiert und tatsächlich den öffentlichen Raum fundamental verändert. Nämlich genau diese normative Kraft, das was Sie sagen, die Konvention, wir haben sie gewöhnen uns ja dran, ja, so ein bisschen. Damit ist es auch okay, ist ja nichts Schlimmes, ist ja noch nichts passiert. Ja, so. Die Frage ist nur, was kann damit passieren?
Es kann zum Beispiel passieren, dass alle unsere Kommunikationsdaten aufgrund von Gesetzen aufgezeichnet werden müssen, ein halbes Jahr.
Zum Beispiel, ja. Es kann auch sein, dass Sie in einem falschen Stadtteil leben und vielleicht Ihr zukünftiger Arbeitgeber denkt, wenn einer dort lebt oder wenn man gerne dort ist oder wenn man dieses Medikament gekauft hat oder keine Ahnung, dass man dann vielleicht ein Problem hat oder diese Literatur mag. Das sind viele Fragen, die sozusagen... Und was da eigenartig ist an dem Gesamten, ist sozusagen, dass öffentliche Dinge privatisiert werden und private Dinge sozusagen öffentlich gemacht werden. Also ich war neulich lustigerweise in der Schule meines 11-jährigen Sohnes, wie gesagt, und da ging es genau darum, wie können wir unsere Kinder sozusagen schützen vor den... wie gehen Eltern richtig um mit Computern und so weiter, mit ihren Kindern? Und ich fand den ganzen Ansatz eigentlich skandalös. Da sitzen 300 Eltern da, müssen sich von irgendjemand anhören, wie man einen Computer irgendwelche Security-Logs reinmacht, die jeder durchschnittlich begabte 15-Jährige sofort knackt, und müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen. Es wird auf jeden Privatmann sozusagen abgewälzt, aber tatsächlich handelt es sich hier um ein öffentliches Problem, ja? Und das ist die Diskrepanz, die da drin ist. Ja, also ja, dadurch, dass mich Fernsehen nicht so wahnsinnig interessiert, sind die Bildschirme in unserem Haushalt extrem limitiert. Also das ist halt Arbeit wirklich und das hat dann auch, also da gibt es kein Bedürfnis, groß rumzusurfen oder rumzu.
Ja, wenn
Also wenn du so eine ganz private Antwort haben willst, ja, dem interessiert das alles nicht.
Nein, weil du sagst, dein Sohn ist da involviert und ich denke, das ist da irgendwo ziemlich in der Patrouille. Wie geht es dir mit dem Plan damit?
Ja, nee, man muss halt einfach das genau erklären, aber das ist mein individuelles Problem. Das ist sozusagen, tut jetzt hier auch nichts zur Sache.
Naja, aber also ich bin ja selbst Patchwork-Mutter, 2 11-Jährige, also ich kann mir das halbwegs gut vorstellen. Da ist ein Riesenthema, wie viel Zeit verbringen die vor Bildschirmen. Und die sind nur, ich denke, vergleichsweise leicht affektierbar durch reale Interaktion. Aber es ist ein riesiges Thema, also wirklich auch von der Erziehung oder Begleitung. Und das Thema iPhone ist zum Beispiel ganz präsent, oder YouTube. Also das führt mich ja auch zu einer Frage, wie gibt es denn da nicht Gegenstrategien? Zum Beispiel jetzt einfacher Vorschlag, in dem Bildungssektor das wirklich stärker einzubauen, wie man die Kids instruiert, wie damit umzugehen ist.
Ja.
Wie man sich nicht so stark zur Ressource machen lässt, oder ist das müßig?
Also ich fürchte fast, das ist tatsächlich eine systemische Frage, die fast müßig ist, weil sie tatsächlich im großen Stil eine juristische Frage ist, aber es ist einfach so ein riesiger Wirtschaftszweig mittlerweile geworden, diese Informationstechnologie, und das lässt sich sozusagen, die Pandoras Box ist offen. Ja.
Also das wäre dann so, um ein drastisches Beispiel zu bemühen, wie bei der Atombombe, damals die ist jetzt erfunden und das ist so durchschlagendes Argument, dass man den Kindern Medienkunde wäre dann so wie APC-Schutzmaßnahmen zu unterrichten.
Ja, das ist auch so ein Missverständnis. Es geht ja nicht um Medien. Also das digitale Gestell ist kein Medium. Es drückt sich zwar in Bildern aus, es kommuniziert mit uns über Bilder. Ja, also so, das einfache Bild ist das, so quasi die Maschine ist ergonomisch, verhält sich ergonomisch zu uns, also Ergonomos, Lehre der Arbeit, Arbeitswissenschaft, und man spricht ja auch von Software-Ergonomie, dass etwas leicht, so eine leichte Usability hat, unter Anführungszeichen, das war der Erfolg vom iPhone, und wir sozusagen verhalten uns kompatibel zu den Bildern, mit denen diese Maschine kommuniziert, kompatibel wirklich im Sinne von Compatio, Mitleid haben, also mitfühlen, mitleiden. Fernsehen hat diese Funktion, uns sozusagen einzustellen auf eine zukünftige Handlung. Und es ist sehr interessant, natürlich auch in einem unmittelbaren politischen Zusammenhang zu sehen, der den öffentlichen Raum betrifft, wenn wir uns nur in Erinnerung rufen, zwei Geschichten interessant sind eigentlich. Das erste war das im Vorfeld des Irakkriegs, als Colin Powell diese Photoshop-Fiktion von Massenvernichtungswaffen, die im Irak gelagert sein sollen, gezeigt hat. Und gleichzeitig wurden die weltweit Millionen Demonstrierenden gezeigt. Also in manchen Ländern wie Spanien oder Portugal oder auch in Deutschland waren ja 70% aller Bürger gegen diesen Krieg und sind auf die Straßen gegangen. Die haben wir auch gezeigt. Nur alte Medienökonomie, ja, von dem einen zeigt man halt 50 Sekunden, von dem anderen 10 Sekunden. Dadurch wird das natürlich auch bereits interpretiert, das eine als wichtig, das andere als unwichtig, und gleichzeitig wird auch dazu gesagt, das muss sich niemand aufregen oder beschweren, wir leben in einer Demokratie, deshalb zeigen wir natürlich beide Bilder. Aber die unterschiedliche Gewichtung ist natürlich genau die entscheidende Aussage. Später kam es dann zum Krieg und später hat sich herausgestellt, dass es diese Massenvernichtungswaffen nie gegeben hat, aber tatsächlich haben die natürlich gezählt. Das zweite Thema, das jetzt sich abgespielt hat, war das bei Occupy in New York, ja, wo man sozusagen den Demonstrierenden gleich von vornherein jede mediale Verbreitung abgesprochen hat. Ja. Es wurden Naomi Klein und den anderen Protagonisten dort verboten, Mikrofone einzusetzen, ordentliche Toiletten aufzustellen und so weiter und so weiter. Es wurden so ganz diese subtilen Feinheiten gemacht, wie man sowas unterbinden kann oder halt kurz gestalten kann. Keiner hat damit gerechnet, dass es so lange dauern würde. Interessanterweise wurden auch sozusagen die ganzen Twitter-Tweets komplett ausgelöscht. Es wurde tatsächlich sozusagen so eine Art Zensur gemacht. Nicht zuletzt, dass er bei JP Morgan irgendwie mit 350 Millionen bei Twitter eingestiegen ist und die wohl kaum Interesse daran hatten, dass irgendwie vor ihrer eigenen Haustür Leute kampieren. Und das heißt, auf dieser weltweiten Karte, wo die ganzen Tweets verzeichnet sind, ja, die kleinen da war komischerweise in New York irgendwie leer. Und gleichzeitig ist sowas passiert, was im journalistischen Deutsch dann als Brownwashing bezeichnet wird. Man schreibt einfach nicht drüber. Also die etablierten Zeitungen, Fernsehsender und so weiter schreiben halt einfach nicht drüber. Also quasi, es existiert einfach nicht. Und worüber man nicht schreibt, ist auch nicht wichtig. So. Das ist sozusagen, hat sich dann irgendwie anders dargestellt, weil einfach die Leute dann selber eine Zeitung herausgebracht haben, weil sie dann Human Microphone entwickelt haben, wo vorhin ein Satz gesagt wurde und die Leute haben es sozusagen stille postmäßig weiter gebrüllt, sozusagen in die Massen. Und gleichzeitig haben sie ja eben eine Zeitung herausgegeben und über das Internet natürlich noch andere Kanäle benutzt, um das sozusagen zu verbreiten. Und es ist tatsächlich sozusagen interessant, wie da eine Transformation des öffentlichen Raumes passiert ist, ja, die tatsächlich sozusagen ein Eingriff war. Und andererseits, was man dann beim arabischen Frühling immer gedeutet hat, also quasi Hillary Clinton hat sozusagen den arabischen Frühling als die Twitter- und Facebook-Revolution bezeichnet, war es tatsächlich so, dass Suleyman Dreyfus, die zusammen mit dem Julian Assange ein Buch geschrieben hat, oder vorwiegend sie, Julian Assange hat nur eine Nebenrolle gespielt, aber mit dem Titel Underground über die ganze Hacker-Szene, die hat in meinem Interview in der Süddeutschen Zeitung mal gesagt, dass dieser Begriff eigentlich nicht stimmt, weil die Leute in Ägypten hätten sozusagen Handbücher fürs Demonstrieren herausgegeben, also wie man richtig demonstriert. Und da stand auf der ersten und auf der letzten Seite drauf, don't use Facebook, don't use Twitter. Weil man natürlich weiß, dass die Ersten, die dran glauben müssen, sind auch die, die man am leichtesten so identifizieren kann, weil man outet sich auch gleichzeitig. Ja? Und zwar als Einzelperson, nicht als Gruppe, ja? Divide and rule. Und Suleyman Dreyfus hat darauf hingewiesen, dass es vielmehr eben einfach die Depeschen waren, die sozusagen die WikiLeaks-Depeschen, die einfach in diesen Ländern mal klar gemacht haben, sozusagen wie bestimmte politische Prozesse tatsächlich funktionieren. So, aber jetzt,
also schon ein quasi virtueller Auslöser, der sich dann aktuell fortgepflanzt hat. Eben die Veröffentlichung dieser berühmt gewordenen Depeschen.
Genau. Und die Frage, die sich natürlich da schon stellt, ist, warum hat sozusagen eine amerikanische Außenministerin sozusagen evidentes Interesse daran, sozusagen da so einen Werbefeldzug zu fahren für ein bestimmtes technisches für eine bestimmte technische Infrastruktur. Ja? Ich meine, es ist ganz klar, dass diese Daten natürlich nicht nirgendwo anders gesammelt werden und ausgewertet werden als in den USA. Das weiß man mittlerweile, weiß jeder. Google und so weiter, Facebook natürlich unmittelbar mit den öffentlichen Diensten Amerikas natürlich zusammenarbeitet. Das ist ähnlich wie Swift. Es geht wirklich um eine Komplettanalyse, wer sagt wann, was, wo, wer macht wann, was, wo.
Analog wird es dann auch keine CIA mehr geben, sondern...
Das ist sowohl für Stasi 2.0, ich meine, es ist natürlich eine komplette Überwachungsmaschine, die da passiert. Klar. Das ist das Wesen, um das geht es ja.
Ich tue jetzt einfach mal als normal, Dankeschön, als normal sterblicher Zuhörer.
Und sind wir alle.
Okay, ich bin weder im Facebook noch sonst was, weil mich dieses ganze öffentlich Stellen meiner Persönlichkeit nicht wirklich interessiert. Und immer denke, ich habe ja eigentlich irgendwo ein Hirn vom Herrgott mitgekriegt, dass man sagt, okay, so weit kann ich gehen. Da denke ich mir oft, wie dumm sind eigentlich die Menschen, die da alles reinstellen, weil wenn ich das jetzt ein bisschen vergleiche, sehe ich immer wieder, dass ja dieses ganze Facebook speziell aufgebaut ist auf ein Schauspiel, also das kann man wirklich mit einem Schauspiel vergleichen, weil ja keiner von sich die Wahrheit preisgibt, also es ist einfach so. Und wenn ich halt den Film hernehme, Die Welle, der uns alle, glaube ich, bekannt ist, ist für mich dieses ganze Internetspektakel nichts anderes als wie ein Herbeizüchten einer dummen Menschheit, die permanent auf das reinfällt, was wir doch da schon mal gehabt haben in Hitler. Letztendlich ist es nichts anderes. Es klingt jetzt hart, aber es ist so. Die Menschen sind derart einfach verbohrt und dumm, dass sie es nicht kapieren, dass sie einfach nicht mehr hier ihre eigenen Dinge sind. Also ihre Gedanken oder ihre Menschlichkeit. Also irgendwo denke ich mir, mein Gott, na Gott, denkt sie nicht mit, oder ich meine, ich merke es auch bei der Jugend. Die schreiben Sachen ein, wo ich mir denke, das auf der einen Seite sind wir gegen Kindesmissbrauch und das oder jenes. Auf der anderen Seite werden die Kinder auch im Computer wieder missbraucht. Also letztendlich gesehen, was soll das Ganze? Letztendlich gesehen haben die Kinder jetzt mehr Gefahren als jemals zuvor. Sei es jetzt im virtuellen, wie ihr das sagt, im Computer. Ich bin ja leider nicht so versiert. Aber die andere Seite ist für mich einfach das, dass ich als Mensch sage, ich habe doch ein Hirn mitgekriegt. Ich habe ein normales Denken mitgekriegt. Und ich bin einfach der Meinung, dass ich sage, hey, Leil, was soll das? Ich gebe da nicht alles über den Preis, was ich keinen Fremden erzählen würde. Wie viele gute Freunde hat der Mensch? Die was an die Fingern abziehen kann. Aber das stelle ich da nicht irgendwo in ein Netz, wo jeder eigentlich dazu oder darauf zugreifen kann. Wie kann ich meine Kinder davor schützen, indem ich es einfach nicht dazu lasse? Ganz einfach. Klingt jetzt ein paar hart, ist aber so.
Es spricht aber nicht der tatsächlichen Wirklichkeit.
Ja, leider.
Also ich meine, eine interessante Geschichte ist auch die natürlich jetzt gerade von letzter Woche. Facebook hat face.com gekauft. Geht um Gesichtserkennungssoftware. Und es ist wirklich ein spannendes Feld. Ich war mal vor 3 Jahren eingeladen von Vodafone und BlackBerry zu so einem, da haben die so verschiedene Leute eingeladen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da waren so 15 oder 20 Leute da aus der Werbung, aus der Vize-Chefredakteur von der Bild und so weiter. Also alle möglichen. Und wir sollten erarbeiten, was man mit Gesichtserkennung für Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und ich meine, mir ist völlig klar gewesen, wohin das läuft, und dass das tatsächlich so ist, dass natürlich jeder, wenn man das wirklich jetzt so macht, und das wird Facebook definitiv so durchziehen, weil es liegt wirklich auf der Hand, was man damit machen kann. Aber es ist so, dass de facto jeder Facebook-User zu einer Art lebendigen, herumlaufenden Überwachungskamera wird. Und zwar nicht, weil er irgendwie was Böses will, sondern im Gegenteil, weil er nur was Gutes will und halt nur sein Leben dokumentieren will, zeigen will, kommunizieren will. Das Basis, sozusagen, die Basissehnsucht, die wir alle haben, uns auszutauschen, zu sprechen und so weiter. Und das ist das, was dabei passieren wird. Das ist sehr, sehr befremdlich. Also sozusagen nicht einmal, ob man jetzt da drin ist oder nicht drin ist, es spielt überhaupt keine Rolle.
Es gibt dann auch immer diese, ich glaube, man muss auch ein bisschen über die Attraktionen dieser ganzen Systematik sprechen. Es ist ja, man kann ja die Erfahrung machen, man hat da irgendjemanden auf Facebook, der einem gar nicht bekannt ist, dann trifft man den in echt, um es jetzt einfach zu sagen, und man ist sie auch tatsächlich wirklich sehr sympathisch. Also ich kenne ja auch Paare, die übers Internet zusammengekommen sind. Ich bin jetzt nicht hier, um meine Meinung da allzu breit darzustellen, aber das sind schon viele Attraktionen, die da angeboten werden.
Natürlich, das ist klar. Aber ich meine, es geht auch gar nicht so sehr darum, ob jetzt so ein Profil der Wirklichkeit entspricht oder nicht, ob die eine Fabrikation ist oder nicht. Das hat immer dieses Mimetische. Ich glaube eher, dass es sogar um Umdrehung des Verhältnisses geht. Ich meine, wir haben vor 2007 ja dieses Second Life-Thema hier gehabt bei der Ars Electronica. Dann haben wir so einen Architekturwettbewerb veranstaltet und da lief ein Presselverlag da ein Buch dazu herausgegeben, Space Between People, How the Virtual Changes Physical Architecture. Damals ging es wirklich um dieses Mimetische, um diese Frage, was ist jetzt vorher? Kopieren jetzt die Computerspiele die Welt oder ist es nicht schon längst eine Umkehrung? Kopiert nicht die Welt sozusagen die Computerspiele und zwar sowohl strukturell als auch ästhetisch? Und tatsächlich kam es natürlich irgendwo auf dieses Ergebnis hinaus, weil tatsächlich sozusagen die Computerprogramme, mit denen Architektur produziert wird, tatsächlich natürlich auch jene sind, mit denen wir diese technischen Bilder generieren. Und auch die Strukturen laufen so ab. Ja, ich meine, einer, der Thor Lindstrand, hat einen sehr schönen Satz dazu gesagt. Ja, Axel has done more to architecture than Rand Kohl has, Zaha Hadid and Daniel Liebeskind have managed to do altogether. Ja. Thor Lindstrand, der damals in der Jury saß, ein schwedischer Architekt, hat damals gemeint, dass Axel mehr dazu beigetragen hat zur Architektur als Daniel Liebeskind, Rem Koolhaas und Zaha Hadid es zusammen vermocht haben. Und das fand ich sehr treffend. Aber es stimmt natürlich. Man braucht sich tatsächlich ja nur die Ausschreibungen anschauen von Architektur. Das ist natürlich alles Quadratmeter optimiert und ganz knallharter Zeitplan und Geldplan. Ich meine, jeder praktizierende Architekt weiß, worum es da geht. Da kann man zwar irgendwie sich noch ein bisschen sozusagen äußern in bestimmten formalen Geschichten, aber tatsächlich spielt das keine Rolle mehr. Und strukturell ist das natürlich.
Deine Liebeskind-Arbeitsfan, dann weißt du, dass das nicht stimmen kann.
Entschuldigung, beim Mikrofon geht es um die Aufzeichnung, nicht um die Lautstärke.
Ich rede nicht davon, sozusagen, was ich mag oder was ich nicht mag. Es geht tatsächlich sozusagen einfach um eine Struktur oder um eine strukturelle Frage. Man nennt das halt dann Autorenarchitektur. Ja, schon, aber es ist tatsächlich sozusagen in dem System ist es sozusagen die Struktur so, dass es dann quasi Autorenarchitektur ist. Beziehungsweise da wird das, was wir als Kunst oder kulturelle Schöpfung sozusagen hochschätzen, das ist nichts weiteres als Teil von einem Marketingbudget. Und wenn es zufälligerweise keine Rolle spielt in der bestimmten Architektur, dann wird es auch definitiv nicht aufkreuzen da drin. Und das ist halt sozusagen der Unterschied auch zwischen öffentlichen Gebäuden und privaten Gebäuden. Private Gebäude werden immer quasi weniger individuell, sie werden immer mehr bausatzmäßig, immer mehr auch die Strukturen da, der ganze Fertigteilmarkt und so weiter, da bin ich so. Und die Architekturen, das ist durchaus vergleichbar mit Facebook-Profilen, wo sich Unternehmen sozusagen so eine Art 3D-Logo besorgen müssen, um sozusagen in der Stadt so eine Iconographic Architecture hinzulegen, die müssen individuell sein. Irgendwie, und dann wird ein Celebrity-Architekt hingesetzt und der macht es dann. Aber es hat sozusagen keinen kulturellen Impact mehr. Auch hier gilt, es geht nicht mehr um die Arbeit am Bild, sondern nur noch die Arbeit mit Bildern. Das hat eine reine Werbefunktion.
Bitte ins Mikrofon sprechen.
Danke. Das heißt ja eigentlich, dass dann die Quantität, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber die Quantität mehr zählt als die Qualität. Also es geht rein nur um die Bilder. Es wird nicht mehr gefragt, ist die Qualität, was hinter dem Ganzen steht, eigentlich gut oder ist einfach die Quantität, die das aussagt, das schaut gut aus, mehr was aussagt dort, wie das, was wirklich gezeichnet wird oder was wirklich gemacht wird hinter dem Ganzen.
Ja, es ist in der Tat eine berechtigte Frage, weil tatsächlich es so ist, ich gab neulich eine Erhebung, ich weiß nicht mehr, es war in der Süddeutschen Zeitung, aber die Quelle war von woanders, dass 30% aller Inhalte im Internet, und man darf jetzt mal getrost sagen, das ist unser kultureller Sammeltopf, 30% ist schlicht und einfach Pornografie.
Genau, das heißt so. Auf Deutsch gesagt, die Quantität zählt mehr als die Qualität. Da redet man Quartext, das ist so.
Genau. Das ist auch völlig okay, im Meer schwimmen viele Fische. Die Frage ist, ich meine,
ich finde es insofern traurig, weil ja einfach viele Menschen, die wirklich sehr viel können, speziell übers Internet auch arbeiten müssen oder eben verkaufen müssen, die dann eigentlich irgendwo auch jobmäßig gebunden sind, weil sie sagen, okay, ich bin jetzt in der Qualität nicht das, aber dass ich in der Quantität, das wird aber bewertet. Wenn ich aber dann in der Qualität gut bin und in der Quantität eher schlecht bin, dafür eher runtergesetzt wird. Ist so. Habe ich selber am eigenen Leib erlebt. Ist traurig, aber wahr. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man das Internet als schlecht hinstellen soll. Im Gegenteil, ich nutze es so weit ich kann in jeder Richtung. Aber die Frage, die man stellt, wo ist der Mensch an der ganzen Stelle? Wo ist der Mensch, wo bleibt der Mensch? Die Persönlichkeit desjenigen, der die Qualität über die Quantität stellt. Also das heißt, wo ist der dann? Wo steht der?
Also das technische System kann keine... braucht keine Menschen, sondern nur Daten von Menschen,
es
Profile
reicht,
von
es
Menschen.
Reicht nur mehr um, das ist das Einzige. Es geht eigentlich dann um die Daten.
Wo die freiwillig oder nicht freiwillig genau. Produziert werden, das ist das Einzige, worum es geht. Dass das natürlich unmittelbare Konsequenzen auf den tatsächlichen Menschen hat oder haben kann, ist natürlich logisch.
Mhm. Wie geht es aber dann in der Arbeitswelt, wo man ja sagt, man stellt ja den Menschen dann irgendwo, sich irgendwo, man hätte, sagen wir jetzt einmal so, er geht sich vorstellen übers Internet. Er macht dies oder jenes oder welches oder wie auch immer, ja. Und die sehen ein gewisses Bild, was in dem Rahmen jetzt reinpasst, ja. Aber der Mensch ist ja dann letztendlich vielleicht ganz anders, als was das Bild dem Menschen darstellt. Wo ist dann der Sinn der Sache?
Ja, ich meine, das technische System ist einfach dazu da, um die Welt zu nutzen.
Ja, absolut.
Das ist so wie die Rechenmaschine und die die Webmaschine und dergleichen mehr sozusagen einfach Werte zu schöpfen.
Mhm. Das heißt,
das ist das Einzige, es ist eine Rechenmaschine immer noch, ja,
ja, na klar.
Die aber in Bildern mit uns kommuniziert. Deshalb glauben wir, dass es sozusagen ein Medium ist, das uns was erzählen will, worauf wir als freie Menschen darauf reagieren können. Aber das ist ein Missverständnis.
Darf ich jetzt einmal ganz ehrlich eine Frage stellen? Wenn Sie heute die
Möglichkeit,
ja, übrigens, wenn wir andere auch noch Fragen hat, bitte.
Persönlich kennenzulernen oder über Dinge. Was würden Sie persönlich vorziehen? Den Menschen in seiner Person, in seinem Können oder die Maschine, die was an irgendwas vorspiegelt, was vielleicht nicht so ist?
Also um mich persönlich geht es mir nicht, zum einen und zum anderen ist es so, ich kann da schwer, also mich interessieren immer nur echte Begegnungen, echt im Sinne von, man kann sich tatsächlich austauschen, da heißt das für mich sozusagen Teil, ist ein Maschinenbild, mit einer bestimmten Absicht und mit einem bestimmten Zweck. Das ist immer utilitär.
Ich wollte noch, das ist natürlich jetzt eine ganz aktuelle und breit getretene Debatte, das Urheberrecht. Mich würde interessieren, welche Spielregeln braucht es denn, dass das irgendwie, oder konkret gefragt, dieses Buch vielleicht erhältlich als E-Book oder nicht?
Na, hoffe ich doch, ich verschenke es auch, ich habe da auch kein Problem, der Verleger hat da auch kein Problem. Das ist so tatsächlich abfrei. Also mit dem Urheberrecht ist tatsächlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, es geht nicht darum, dass Autoren jetzt dahergehen und sagen, es ist ihr Werk und so weiter, aber tatsächlich ist es so, dass die rechte Verwerter jene sind, die das meiste Geld abschöpfen. Es gibt so bestimmte Geschäftsmodelle, also unterschiedlichste Geschäftsmodelle für Musiker, für Autoren, für Architekten und dergleichen mehr, um sozusagen Rechte zu wahren. In manchen Fällen ist es echt fragwürdig und in manchen Fällen ist es die Selbstzerstörung, weil es dann einfach nicht mehr wahrgenommen wird. Auch so eine eigene Ökonomie in dem ganzen System drin. Aber wie gesagt, all dieser Content, der Begriff allein ist ja schon so verräterisch, alles wird sozusagen zu Content gemacht, egal welche Qualität, dient nur dazu, dass es sozusagen jene, die sie diese Daten empfangen, zu Datenlieferanten machen. Das ist die einzige Funktion. Und wenn man diesen Gedanken einfach ernst nimmt, dann müsste man eigentlich hergehen und sagen, man müsste eigentlich eine Art Rechteverwertung für jeden von uns allen eigentlich machen. Das wird nie passieren. Das ist im Übrigen auch dasselbe mit Google Street View. Also ich habe mal in der Neuen Zürcher Zeitung, das ist auch hier in dem Buch dann drin, einen Artikel veröffentlicht zum Thema virtuelle Luftrechte. Wem gehört denn der öffentliche Raum eigentlich? Ja. Den Vorschlag, der in dem Artikel formuliert wurde, war der zu sagen, es gibt so eine Art, so ähnlich wie in New York, Hochhäuser sozusagen, entsprechend wie viel öffentlichen Raum sie unten bereitstellen, dürfen sie so und so viel höher bauen. Oder sie können Rechte von Gebäuden oder Besitzern von Gebäuden abkaufen, die sie verschatten werden. Einfach durch die Höhe sozusagen werden bestimmte andere Gebäude in den Schatten gestellt. Und das ist ein bestimmtes Regelwerk, juristisches, furchtbar kompliziert, aber es gibt sowas wie Luftrechte in New York für Hochhäuser. Und der Ansatz war ähnlich, dass man sagt, es geht doch eigentlich, aber es gab auch mal ein sehr schönes Magazin, also das Zeitmagazin, haben wir ein Heft rausgebracht, eine Gemeinde, die absolut für Google Street View ist und eine andere, die komplett dagegen ist. Und die Argumente der einzelnen Bewohner, vom Bürgermeister bis zum, also quasi alle durchdekliniert. Und das eine war die dafür waren, das war eine bayerische Fremdenverkehrsgemeinde und die anderen, die waren irgendwo im ehemaligen Osten Deutschlands und so weiter, halt eine kleine Gemeinde, die gesagt haben, sie haben einfach keine Lust drauf. Es kann niemand verwalten und es geht genau um diese Frage mit Urheberrecht, wäre es nicht eigentlich sinnvoll, so eine Art GEMA für den öffentlichen Raum zu entwickeln, wo eine Gemeinde sagen kann, so, Googles, ihr dürft, aber eine Stadt wie München, die sehr wohlhabend ist und sehr reich ist, könnte sagen, naja, aber dann wollen wir eigentlich Geld haben. Wir wollen sozusagen von jedem, der sozusagen georeferenzierte Datendienste benutzt, wollen wir eigentlich entweder von dem persönlich oder irgendwie, wie auch immer das Geschäftsmodell gestrickt ist, sozusagen von dem Provider, der dieses Service anbietet, Geld haben. Währenddessen eine andere Stadt könnte zum Beispiel sagen, nee, im Gegenteil, macht es, habt unsere Daten, wir wollen sozusagen da mehr Aufmerksamkeit haben.
Also als Geschäftsmodell, wenn man unsere beiden Namen googeln würde, dass man von Google jeweils 5 Cent kriegt.
Zum Beispiel. Es sind reine Utopien, die hier formuliert werden. Das ist tatsächlich, wird das wahrscheinlich nie passieren. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir über Urheberrecht reden und die Kreativen sich gegenseitig zerfleischen, wo die einen sagen, ja, unbedingt müssen wir Urheberrecht verstärken und so weiter und wir müssen alle strafen, die irgendwas kopieren und die anderen sagen, nee, ich lebe davon, ich mache alles frei. Ich meine, es ist ja tatsächlich eine Ironie der Geschichte, dass eine Band wie The Foo Fighters auf ihrer Website weltweit ihr Album sozusagen publizieren, so damit jeder das downloaden kann. Ja. Aber die GEMA in Deutschland ist leider verbietet, dass wir es auf YouTube anschauen können. Wo ist da die Logik drin? Es ist natürlich keine drin. Es geht um Pfründe, es geht natürlich um Interessen von Rechteverwertern, die sozusagen ihr altes, eingesessenes Geschäftsmodell jetzt dahin schwinden sehen. Aber tatsächlich wäre es sozusagen eigentlich eine Aufgabe der Städte, wie gesagt, bei solchen Fragen ganz anders noch einmal mitzureden. Aber wie gesagt, angesichts dessen, dass sowas wie Swift möglich war, angesichts dessen, dass sowas wie das Opt-in, Opt-out bei Street View möglich war, glaube ich, ist das ein extrem langer Weg, bis wir so weit sind, dass dann Bewusstsein herrscht, sozusagen, was das eigentlich bedeutet.
Stichwort dann Gegenstrategien, um diese Agonie des öffentlichen Raums hintanzuhalten, Spielregeln breiter ausdiskutieren, was gibt es da für Möglichkeiten? Also was müsste eigentlich konkret geschehen?
Ja, das ist schon teilweise jetzt formuliert worden. Ich meine, das Problem, früher war der öffentliche Raum durchaus noch eine Möglichkeit, sozusagen anonym zu werden. Heute ist es genau das Gegenteil. Also das allein sollte uns sozusagen, es geht wirklich um diese Ökonomie des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Also diese WikiLeaks, diese Guy Fawkes Masken sind sozusagen nicht von ungefähr. Ne? Die größte Macht ist die unsichtbar ist. Eigentlich.
Fragen Sie.
Mit einem kühlen Bier, hoffe ich.
Dankeschön. Versteht man unter unsichtbar in dem Sinn, dass man sagt, man wird so, durch dieses Internet, durch Google und was weiß ich immer, eigene Internetadressen und so weiter, irgendwo ein bisschen zum gläsernen Menschen.
Ist das eigentlich das, was
man unter sich unsichtbar versteht?
Nein, gläsern heißt sozusagen, das ist das Missverständnis von den Begriffen Transparenz, wenn wir über demokratische Prozesse sprechen. Das ist übrigens, glaube ich, ein Missverständnis der Piraten in Deutschland, das auch ist. Es geht sozusagen wirklich um ein strukturelles Problem. Ja. Es geht ja nicht um das, sozusagen, ob jetzt demokratische Prozesse transparent gemacht werden, wie sie entstehen. Das ist nicht zwingend sozusagen ein qualitatives Urteil, ob das Ergebnis dann gut ist oder nicht. Es können sozusagen auch in sehr kleinen Kreisen sehr gute Entscheidungen getroffen. Manchmal ist es sogar nötig und umgekehrt, das muss man auch dazu sagen, und vice versa. Es ist eher so ein strukturelles Problem, wo ich glaube, dass Foucault da eine wunderschöne Steilvorlage geliefert hat. Der hat nämlich den schönen Clausewitz-Satz, ja, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, nämlich umgedreht. Er hat gemeint, wie Clausewitz überhaupt auf die Idee kommen konnte, diesen Satz auszusprechen, sei doch genau umgekehrt. Sozusagen, man hat zuerst sozusagen den Krieg und aus dem heraus entwickeln sich dann eigentlich diese quasi demokratischen oder diese Strukturen sozusagen der Entscheidungen. Ja, das ist und es wäre jetzt auch noch einmal ein eigenes Thema, das man wirklich in Tiefe einsteigen könnte. Aber sein Fazit auch hier, wir müssen lernen, aus dem Frieden heraus, den Krieg herauslesen zu können. Und ich behaupte, dass das, was sich aktuell abspielt, ein informationeller Krieg ist.
Wir haben uns vorher unterhalten über die zunehmende Vereinnahmung des öffentlichen Raumes durch mehr oder weniger deutlich erkennbare Reklame. Also am Taubenmarkt vergeht ja kein Tag, wenn man darüber geht, dass irgendwer da steht und was austeilt, das sind kleine Dinge. Oder der Rathausvorplatz in Wien ist ja, glaube ich, es sind 180 Tage, wo irgendwas stattfindet. Mercedes-Ausstellung.
dieses angeblich sind wir in Österreich am meisten durchseucht mit.
Ja.
Wir lassen uns den öffentlichen Raum am meisten stehlen im Vergleich. Kann man das so formulieren?
Naja, man will es halt so.
Nein.
Ja, es ist tatsächlich eine fundamentale Veränderung. Wobei, auch da, das muss man sozusagen noch einmal weiterdenken, das ganze Thema. Das haben wir eigentlich damals, also 2007, mit dem anderen Projekt gemacht. Wenn man es mal wiederum auf den öffentlichen Raum sozusagen als die große kulturelle Zone sozusagen wieder zurückbringt, nämlich dass man sagt, Architektur ist tatsächlich sozusagen die Mutter der Künste und in der Architektur sehen wir sozusagen unsere gesamte Gesellschaft abgebildet, wie wir zusammenleben und so weiter. Also, wir müssen uns mal fragen, und diese Frage ist sehr auch an Denkmalschützer durchaus gerichtet, was es denn eigentlich bedeutet, ein Gebäude, ein historisches Gebäude zu illuminieren. Ist das einfach nur so eine Art besondere Würdigung, die dem Gebäudeanteil, die wir dem Gebäudeanteil werden lassen, oder ist es eigentlich nicht so eine Art Virtualisierung? So quasi, wir wollen eigentlich so eine Art 3D-Icon haben für Werbung, Fremdenverkehr, für also diese Frage ist sozusagen, was ist jetzt ein Bild und was ist sozusagen jetzt ein Bild, in dem ich es einfach nur sichtbar mache, also was ist ein Abbild? Die Frage wird irgendwann einmal nebensächlich. Das ist das Seltsame an dem Ganzen. Wir können jetzt die Landschaft zuballern mit endloser Reklame. Ich meine, das ist halt die alte Geschichte. Man kann nicht kommunizieren. Ja? Ich meine, in Kuba haben wir irgendwie alle Werbetafeln abgehangen und es sieht total grotesk aus, diese seltsamen Strukturen von irgendwie, wo früher Coca-Cola-Plakate hingen, als die Amerikaner noch da waren. Das kommuniziert auch.
Gab es doch in Wien vor wenigen Jahren dieses Projekt, ich glaube die Neubaugasse, sämtliche Icons, die irgendwie an Werbung erinnern, oder ich glaube sämtliche Schrift, nein, nicht die Schriftzüge, also die ganze Werbung, also, Beschilderung mit, ich glaube, in Gelb abzudecken.
Mhm. Ja.
Und dann die Straße praktisch wirklich gelb war.
Ja, ja. Aber wir schließen natürlich auch aus. Man muss natürlich sagen, unsere Wahrnehmung ist ja so, dass wir tatsächlich sozusagen aufgrund der Erfahrung, die wir haben, wiederum Erinnerung wissen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Oder das zumindest glauben. Tatsächlich ist es natürlich so, wenn es eine permanente Geschichte ist, irgendwann registriert man das dann, was jetzt tatsächlich von Bedeutung ist oder nicht, und man vergisst sozusagen die anderen Dinge, die nicht wichtig sind. Das ist aber gar nicht so sehr die Fragestellung. Also wir können das wirklich zuballern, unsere Städte mit Bildern. Es wird sich wahrscheinlich noch immer nichts ändern. Also es ist sehr, sehr grotesk. Und zwar einfach, weil die Bilder, die wir täglich sehen, tatsächlich noch einmal auf einer anderen Ebene sind. Eben in diesen digitalen Welten quasi. Es gab zum Beispiel eine spannende Diskussion darüber, also das dreht jetzt nämlich das Thema um, ob an der Klagemauer in Jerusalem eine Kamera, eine Webcam aufgestellt werden darf oder nicht. Eine Riesendiskussion, lief über viele Monate oder ein Jahr lang, ob man das machen sollte oder nicht. Darf man sozusagen ein Bild machen von der Klagemauer und dieses Bild, das sozusagen live da irgendwie drüber streicht, weltweit auf alle Bildschirme geben? Man würde irgendwie meinen, das wäre super, weil so viele Leute, die nicht dort leben, dann sozusagen teilhaben können an diesem Raum und an diesem Bild dieser Mauer, die ja nicht irgendeine Mauer ist, sondern wirklich eine starke kulturelle Identifikationsfaktor bildet. Und religiösen natürlich. Und die Autorin, die sich dann da schließlich drüber mokiert, Shaindi Rudolph, beschreibt es dann, dass diese Kamera wohl nach Babylon schiele. Ja, also quasi, weil sie einen eigentlich entfremdet und weil sie sozusagen Bilder vorgibt, die man selber nicht steuern kann. Weil, und das ist auch, da hat John Berger, so ein Kunsttheoretiker aus den 60er, 70er Jahren, ein Buch geschrieben, Sehen, der hat für BBC so Bilder analysiert und beschrieben. Und der beschreibt sozusagen, dass die Kamerafahrt die ultimative Interpretation des Bildes ist. Weil sie gibt vor, worauf man sie blicken muss und worauf man nicht blickt. Sie lässt sozusagen Dinge leer und fokussiert auf bestimmte Sachen. Sie hebt Details hervor, sie geht über bestimmte Bildflächen sozusagen schnell drüber und bleibt bei manchen hängen. Genau das macht die Kotelcam sozusagen mit dem öffentlichen Raum. Und sie ermöglicht es einem nicht, wie bei den gelben Schildern in Wien oder öffentlicher Raum hier, selber autonom, souverän zu entscheiden, was wichtig ist für einen oder nicht. Und darum geht es. Es geht in der gesamten Diskussion immer eigentlich auch um quasi die Souveränitätsansprüche von Bürgern und Selbstbestimmung. Das ist eigentlich das Thema. Was wir sehen, das ist eine andere Frage, aber was uns vorgesetzt wird. Die Frage ist, was damit passiert, was wir dann damit tun und ob das mitgeschrieben wird oder nicht. Das ist die andere Frage und die ist sehr wohl relevant, weil die schafft genau diese normative Kraft, die wir öffentlichen Raum nennen.
Ich war ja durchaus erleichtert über die Aufregung über die bei der EM gab es ja jetzt eine kurze Aufregung, Jogi Löw, und der total entspannte Jogi Löw hat Zeit, ich habe vergessen, welche Partie das war, aber schnippst den Balljungen den Ball weg, also vermeintlich sehr unwichtig, ist nur hineinmontiert worden in den Mitschnitt des Spiels, also was da gezeigt wurde, dieser hat aber irgendwann stattgefunden. Und da habe ich mit Erleichterung festgestellt, dass man sich das dann doch nicht so gerne bitten lässt, was die UEFA da mit uns macht.
Ja, aber es hat eine kurze Aufregung, aber es, wie Sloterdijk so schön sagt, ja, eine Unterscheidung, die keinen Unterschied macht. Tschüss.
Also wir werden uns an das auch noch gewöhnen.
Ja, mein, wenn man es nicht merkt oder nicht sieht, wo ist das Problem? Ich meine, das Tappen macht genau das eigentlich. Es ist kein Unterschied. Wir reden immer sozusagen von interaktivem Fernsehen oder sonst. Tappen war das bereits, ja. Das hat ja auch einer von RTL sehr schön mal formuliert. Wozu interaktives Fernsehen? Es gibt doch die Fernbedienung. Ja. Ich meine, tatsächlich muss man interaktive Bilder ja auch so lesen. Ja. Und ich sehe das genauso. Das Bild selbst hat keinen Wahrheitsgehalt. In dem Sinn, dass er sagen müsste, das ist authentisch, das ist tatsächlich jetzt passiert, aus der Situation heraus. Es ist einfach nur im Sinne sozusagen der Sendung, nämlich dieses Fußballspiels, es macht es einfach spannender.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Haben wir Themen noch nicht gestreift, die noch wichtig wären? Ist es Zeit für das kühle Bier?
Ja.
Gut. Ich war aber nicht suggestiv gefragt oder fast nicht. Dann lassen Sie sich noch informieren, wie es beim Kepler-Salon weitergehen wird. Und zwar bereits morgen am 26. Juni, ebenfalls um 7:30, Kepler-Salon Extra, Why Helium Causes Physicists Much Delirium, ist offensichtlich in englischer Sprache. Zu Gast ist der renommierte Physiker Jan-Peter Tönnies. Die Fragen dürfen aber auch auf Deutsch gestellt werden. Es ist in Kooperation mit dem Institut für Theoretische Physik der Johannes Kepler Universität. Am 2. Juli in einer Woche, kosmische Katastrophen, steht der Weltuntergang bevor. Wieder mal Weltuntergang. Diesmal Arnold Hanselmeier, er ist Astronom, Physiker, Professor for Computational Astrophysics an der Universität Graz. Ich darf Sie noch einmal erinnern, das Gästebuch liegt auf. Sie können die Sendung nachhören, wenn es zu schnell gegangen ist. Mir manchmal vielleicht ein bisschen. Oder wenn es so interessant war, es gibt einen Podcast auf der Homepage zu finden. Und unser Gast wird noch ein wenig für Fragen zur Verfügung stehen und vor allem jetzt ein kaltes Bier bekommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Kommen.
Danke.